Worum Podcast. Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
Wenn eine Trömmelsche geht und das gleich siebenmal, dann muss der Worum-Podcast wohl zu einer Krisensitzung zusammenkommen. Herzlich willkommen zu Folge, wo sind wir, 122? 122. Ausnahmsweise übrigens mal nicht mit meinem Lieblingsfreund Jan Siegert, denn auf Twitter hat sich ein gewisser Rant-Opa angekündigt.
Ja, so laufe ich jetzt die nächsten, sagen wir, mindestens 3 Tage durchs Leben, glaube ich.
Der Rant-Opa. Bin ich ja sehr gespannt, aber es gibt ja auch einigen Grund für mehrere Wutreden, sag ich mal. Ja, herzlich willkommen. Das Ministry of Titelfinding hat auch die Nacht über durchgearbeitet nach diesem Debakel. Und ich sag mal, wir hatten auch selten so eine engagierte Zivilgesellschaft, ja, die sich so eingebracht hat.
Ich wollte gerade sagen, der CEO Titelfinding Executive hat doch die Arbeit ausgelagert, so sieht's doch aus.
Ja, der hatte auch einige Visionen von böse mit Mitfühl, von böse bis mitfühlend, sag ich mal.
Vision.
Aber du hattest ja auch einen Vorschlag eingebracht, der weißt du es noch?
Ja, Rohrkrepierer.
Rohrkrepierer war schnell vom Tisch, aber alle feuern sofort.
Ja, genau. Oder die 7 Tore zur Hölle.
Ja, richtig. Oder warst das du oder war das dein alter Ego, Rant-Opa? Ich weiß es nicht.
Ja, der Übergang war fließend gestern Abend und ehrlicherweise ist er das immer noch. wirklich. Und um es mal mit den Worten eines anderen Rant-Opas zu sagen, Helmut Schmidt, ja. Wer Vision hat, geht zum Arzt, bitte.
Ja, aber wirklich, almost fly. Nee, wenn eine Trömmelsche geht, da hatte ich Albträume dann davon, von dieser
ja, du hast
Melodie.
Ja, du hast ja vorgeschlagen, ich möge die noch irgendwie raussuchen für die Folge. Nee. Nee. Yes.
Deswegen Trömmelsche of Pain, ja. Hatte ich noch im Kopf. Als, oh Gott. Oder schlicht arschvoll, aber das habe ich mir dann beides für meine Sexvideos notiert. Ja.
Weißt du, hätten wir das auch eingebaut.
Kannst du den Wutpegel noch einen Augenblick hochhalten? Dann könnte ich noch mal eben auflösen, was da für geile Vorschläge kamen noch.
Ja, da muss ich mich gar nicht anstrengen.
Hat dir deine Mutter auch die Barberjacke rausgelegt dann, ne?
Richtig. In der habe ich geschlafen.
Ja, das ist sehr gut. Danke, Margot, für die Kooperation. Hier Tristan aus dem Fanclub hatte gestern schon ganz früh vorgeschlagen, Circle of Shit.
Ja, auch wunderbar. Auch
hätte
wunderbar.
Auch, finde ich, gut gepasst. Ne?
Oder Shit Hits the Fan, wäre auch geil.
Shit Hits the Fan. Ja, also, das kam aber dann, glaube ich, auch noch.
Ja, echt? Ja, gut.
Ja, habe ich leider vergessen, es war einfach so viel.
Viele Dore, ein Gedanke.
Christopher Bührhaus, Apocalypse Now.
Auch ja, super. Okay. Doch, finde ich aber auch gut. Apocalypse Now ist auch total gut.
Liegt nah. Kopflos, Hashtag kopflos, Hashtag arschlos. Werder W, 7 Tore der Hölle, hast du schon gesagt. Ja. Ja. Und was nämlich auch geil passt, ja, das dachte ich nämlich auch, das kam, ich hatte gestern noch einen Tweet gemacht, ich dachte, es war ein bisschen wie WM 2014, nur wir waren Brasilien.
Ja, irgendjemand postete auch dieses geile Foto von dieser brasilianischen Frau auf der Tribüne, die komplett in Tränen aufgelöst ist.
Exakt. Und Max Beckmann schrieb auf Twitter, Mineirasso. Ja, Mineirasso ist nämlich das Wort, was in Brasilien in den Sprachgebrauch über oder eingegangen ist, ja, und es ist in Anlehnung an den Spitznamen des Stadions, ja. In dem dieses Spiel halt stattfand. Ja, ja, diese wirklich nationale Demütigung.
Hattest du darauf
Brasilien.
Nicht geantwortet? Nein, Hen.
Nee, das war was anderes. Okay. Nein, aber seitdem ist Mineirasso ein gängiges Wort in der brasilianischen Umgangssprache und bedeutet, wenn wirklich alles schief geht, ja. Was schief gehen kann,
ja, wobei, ja.
Ne, dann hast du dein Mineirasso. So, du verschläfst morgens, dann fährt dir der Bus vor der Nase weg und dann
fängt's an zu regnen, du hast nur ein T-Shirt an.
Richtig, ja. Sagt der andere Typ, der neben dir steht, na, Mineirasso, und dann sagst du, yo, Mineirasso. Ja. So ungefähr stelle ich mir das vor. Insofern auch wunderbare Erinnerung, nein.
Ja,
Erinnerung
wobei, ne, schiefgehen, Spoiler, da gucken wir nochmal drauf. Also schiefgehen ist für mich irgendwie immer auch noch so eine höhere Macht, versaut dir einfach den Tag. Das ist hier komplett hausgemacht, Alter. Das ist einfach komplett selbstverschuldet. Ey, verdammte Scheiße. Mir kommt's schon wieder hoch.
Der Rant-Opper kommt durch.
Der Rant-Opper kommt durch, genau.
Das alter Ego. Noch einen kurzen Satz. Entschieden haben wir uns dann, ein Vorschlag von unserem freien Mitarbeiter Leonardo Bittencourt. Ja. Ne? Der es einfach schön zusammengefasst hat.
Jahrespraktikant.
Wo man dann nämlich auch gleich das Thema, finde ich, dieser Folge, worüber wir sprechen sollten, ableiten kann. Hops genommen.
Ja.
Die haben uns hops genommen, sagt er.
Aber, und zwar mit
und
Anlauf.
Das weiß ich von meinem 14-jährigen Sohn, 14,5, auf dem Fußballplatz, ja, der Fußball spielt. Also jemanden hops nehmen oder auch im Basketball bedeutet also wirklich posterize.
Ja.
So, und wenn Leo das selber sagt, das ist ganz schön bitter. Er sagte da noch Sätze drumherum, wie die wussten genau, was wir machen. Ja. Und waren immer schon da und die haben uns komplett hops genommen. Ja. Und auch das ist noch nicht die ganze Wahrheit. Nee,
genau.
Der Rant-Opper, ich will euch kämpfen sehen. Ja. Ich will euch kämpfen sehen.
So saß ich gestern auf dem Sofa. Meine Kinder haben etwas sparsam geguckt.
Gestern am Tag der Jogginghose. Nee, aber es ist ja in dem Fall auch, und das haben wir, glaube ich, schon lange nicht mehr gesagt, vielleicht noch nie, seit Ole Werner da ist, dass es auch da hakte.
Ja, also ich muss sagen, das ist das erste Mal, dass ich mir wirklich Sorgen um die Chemie im Team mache. Weil wir haben eine erste Klatsche gekriegt, das war in München. Und ganz ehrlich, so, das kann mal vorkommen. Ja, auch da war die Leistung alles andere als berauschend. Haben gut angefangen, aber sind dann komplett eingebrochen. Das gestern hatte eine andere Qualität. Und da bin ich ehrlicherweise echt noch... Weil wir gegen eine Mannschaft gespielt haben, die 5 Plätze hinter uns steht, die sich in der Hinrunde durch ebenfalls große Wankelmütigkeit ausgezeichnet hat. Ja. Und die Voraussetzungen für dieses Spiel rein mental, ja, waren eigentlich gut für Werder.
Allerdings für Köln auch, ne? Beide eine gute Vorbereitung gespielt.
Ja, ja.
Beide klar im Kopf eigentlich.
Ja,
beide mit von sich überzeugt und vom Konzept ihres Trainers.
Ja, genau.
Und ich finde auch beide ungefähr, auch wenn wir, das darf man ja nicht vergessen, bis auf Niklas Stark mit der kompletten Zweitligamannschaft wieder gespielt haben.
Ja. Aber jetzt mal um den Satz eben schnell zu Ende
trotzdem,
zu bringen.
Aber trotzdem einigermaßen personell auf Augenhöhe, trotzdem, hatten wir ja auch in der Folge vorher festgestellt.
Ja, ja, und worauf ich eigentlich nur hinaus wollte, ist genau, beide gehen mit besten, auch mentalen Voraussetzungen in dieses Spiel. Und das,
richtig,
im Optimalfall ist das dann der Grund dafür, dass es ein Spiel auf Augenhöhe wird, was knapp ausgeht. Aber dass hier eine Mannschaft wirklich einen Einlauf ohne Schmiermittel kriegt, ist also bedenklich. Und dass Werder das ist, macht es für mich umso bedenklicher.
Ja, ein Lauf ohne Schmiermittel, da dachte ich, Tröpfchen Öl würde der Sache gut tun. Aber
das ist dann der dritte Titel für dein Sexvideo.
Tröpfchen Öl würde der Sache gut tun. Ja, finde ich gut.
Schreibe ich mir auf. Notierst du, okay. Nee, also das ist einfach in der Art und Weise, wie es passiert.
Ja, es hätte auch mit dem Tröpfchen Öl echt extrem wehgetan gestern.
Ja, und das ist einfach, das hatte für mich ganz starke Kohfeldt-Vibes. Und das hänge ich gar nicht an dem Trainer Florian Kohfeldt auf, sondern an Leistungen aus der Zeit. Dass wir immer wieder Spiele mit drin hatten, wo es unerklärlich ist, was mit dieser Mannschaft los ist. Ich erinnere gerne an das 0-5 zu Hause gegen Mainz. Das war auch so ein Spiel, wo du von Minute 1 denkst, Alter, bin ich im falschen Film oder was?
Ja, richtig.
Ja, irgendwie in so ein Spiel in der Crunch-Time der Saison, irgendwie kurz vor Winterpause, wo du nochmal irgendwie echt einen Sprung machen kannst. Und dann bricht der Mannschaft das mental komplett weg.
Ja, also Ole hat auf der PK gesagt, klar, die ersten 3 Gegentore sind selten dämlich. Ja, die kriegen wir alle nach eigenen Standards. Ja,
genau.
Und ich finde wirklich vor allem das erste ist ja wirklich Slapstick. Das hat Baumgart auch gesagt auf der PK, ne? Und meinte, so ein Spiel hat man nicht alle Tage, ja. Die ersten 5 Schüsse gehen alle rein.
Ja.
Ja. Und dann fallen die Tore halt auch so. Es ist halt einfach nur weil Köln mehr Willen zeigt, ja. Baumgart sagt selber, es ist ja, eigentlich ist der Ball schon dreimal weg, ja. Er sagt, das ganze Spiel läuft anders, wenn Dürksch den Ball aufs Tor schießt.
Ja, klingt für mich sehr einfach, ne?
Stattdessen kommt dieser komische Doppelpass, ich glaube Jung verdaddelt den Ball, Kainz schnappt sich den Ball, ja, und dann verlieren die ihn auf dem Weg in unseren 16er viermal, kriegen ihn aber jedes Mal wieder zurück. So, und dann schließt Maina komplett alleine ab. Alleine. Ja, ja. Das ist wirklich unfassbar. Ja. Aber, sagte Werner, und da hatte ich, glaube ich, die Gesprächskarte angefangen, sagte Werner, so, können wir drüber reden, die ersten drei Tore, die kriegst du so, die, scheiße, so. Aber dass du danach noch so auseinanderbrichst, das ist halt
und zwar chancenlos bist. 90 Minuten richtig. Chancenlos bist.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat die zweite Halbzeit noch saurer gemacht als die erste. Mhm. Ja, weil die erste ja wirklich maximal scheiße lief zu Anfang. Ich glaube, wir kriegen 5 Tore in 27 Minuten.
Ja, genau.
Ja.
Ja, wir haben geglattbacht.
Also, richtig. Ja, Benze Baini. Ja. Und auch da sehe ich zwischen Friedl und Benze Baini, aber okay, dazu später mehr. Ja,
genau, dazu später
aber, mehr. Aber dass du danach so, und dann haben wir ja sogar Ende der ersten Halbzeit, haben wir uns ja einigermaßen gefangen, hatten ja ein paar Chancen, Füllkrug macht das 1-5, oh ja, so.
Das klingt
und dann,
auch so
aber
falsch,
dann, ey, aber dann so auseinanderzubrechen in der zweiten Halbzeit und da keinen Stich mehr zu sehen, ey Jan, ja, das aber, war bedenklich. Und dann kommt Leo danach und sagt, die haben uns hops genommen.
Ja, und das finde ich dann, okay, ne, also ja, das ist dann die, das ist dann das versuchte sich in Staub werfen, aber das macht's, das ist mir halt so einfach. Ja,
ja, es ist auch nicht die ganze Wahrheit, ne? Aber den einen Satz will ich noch hinterher schieben, den er nämlich noch gesagt hat, und das fand ich wirklich, das war Tiefschlag. Er sagte, dabei haben die uns am Donnerstag auf der PK, hatten wir in der Folge, sogar noch ihre komplette Aufstellung durchgesagt.
Ja, ja, okay.
Alter, das spricht aber Verbitterung raus. Und das ist auch echt ein kleiner, also das geht ja auch auf den Trainer ein bisschen.
Ja, und das ist halt auch wirklich, also von Köln und Baumgart auch, ne, am Nasenring durch die Manege geführt, ne?
Exakt.
Das ist wirklich, und also Höchststrafe.
Aber ist das nicht, ist so ein Satz von Leo und ja auch, habe ich in mehreren Dings gelesen, unter anderem gibt es einen super Artikel in der SZ zu dem Spiel, auch irgendwas mit Trömmelsche, oh, in der Überschrift.
Ich will das alles nicht lesen, ich will das nicht hören.
Sieben Trömmelsche zum Halleluja oder so, es tut weh, aber da steht unter anderem auch drin, dass während der ersten Halbzeit immer wieder Spieler draußen waren bei Ole und gefragt haben, Alter, was sollen wir denn machen, wir sehen hier nichts, wir sehen kein Land.
Na gut, okay.
Und da kam dann keine, ne, und dann wurde sogar gewechselt, dann ging Groß raus und Duxch raus.
Ja. Die ja auch unterirdisch waren. Also ich meine, waren alle.
Unterirdisch.
Aber die beiden waren ja, also es war wirklich, also
unfassbar. Unterirdisch. Also ich glaube, Duxch mit zwei katastrophalen Standards, die Gegentore und ein Fehlpass von Weiser war auch noch dabei. Katastrophal. Ja. Aber es wurde dann ja nicht mal besser.
Ja. Und das
dann
ist halt,
kam
und,
Schmidt
und da kommen wir an den Punkt, den, das ist, da kommen wir, das, da sind wir jetzt wieder an dem Punkt, den ich am Anfang gesagt habe, ne? Es ist mir unbegreiflich und deswegen habe ich wirklich Schiss, ob da irgendwas gekippt ist im Team. Weil das ist, du kannst mir einfach nicht erklären, ja, wie eine Mannschaft, die so eine bisherige Hinrunde gespielt hat, ja, und sich immer wieder durch Comebacks und Aufrappeln und Kämpfen und hervorgetan hat, wie die auch mental so auseinanderbricht. Ich habe das Gefühl gehabt, von Minute 10 an kacken die sich auf dem Platz nur noch gegenseitig an.
Ja.
Da sind dann so ein paar von den vermeintlichen Führungsspielern dabei, wo du dann siehst, die nach einem Tor, genauso wie die Brasilianer gegen Deutschland, so dieses in die Hände klatschen und Kopf
passt
hoch
das so
und so.
Gut. Ja.
Weißt du,
deswegen ist die totale Verzweiflung und aber auch die Ratlosigkeit.
Ey, ne? Die Verteidigung,
das hat mich so erschüttert.
Die Verteidigung sah aus, als wenn die zum ersten Mal zusammen auf dem Platz gestanden haben.
Ja. Ey, und wie bitte, wie, also das war wirklich, und da hast du im Vorgespräch zu Recht darauf hingewiesen, wir müssen mal über Marco Friedl sprechen auch. Weil, also, ich habe dann erst in der Zusammenfassung gesehen, also ich war, über das Eigentor müssen wir nicht reden, ne?
Das kann
passiert.
Passieren, ja.
Und das ist halt wirklich dann die Krönung dieser Katastrophenleistung. Aber ich habe wirklich das Froggies zusammengeschrien gestern, was er da vor dem sechsten Tor macht. Ja, wo er, ich weiß gar nicht, wen er da als Gegenspieler hat. Da geht er nicht richtig ran, sein Gegner ist, aber dann macht er so eine Alibi-Grätsche und nimmt sich selber aus dem Spiel. Und der Gegner, ich weiß es gar nicht mehr, wer das war, kann in Ruhe flanken und in der Mitte fällt das Tor. Und du denkst wirklich, das kann, es ist doch nicht dein Ernst. Ja. Geh doch einfach mit und halt den Fuß vor. Warum? Was soll das?
Ich kann mich an eine Szene erinnern. Ich weiß gar nicht mehr, welches Tor es war. Hintertorkamera, Superzeitlupe. Das Tor fällt, ne? Und du siehst halt, wie der Kölner Spieler, weiß ich nicht, 25 Meter vorm Tor nach innen zieht, ja? Und Friedel steht am Elfmeterpunkt, also steht 14 Meter vom Gegenspieler weg und hat die Hände, hat die Arme auf dem Rücken verschränkt. Und ich denke mir, was machst du? Ja? Du? So kannst du dich doch gar nicht vernünftig bewegen. Ja? Und prompt geht der Ball direkt an ihm vorbei zum Gegenspieler, der das Tor macht. Und ich denke, was ist denn da los? Ja? Und weil du es gerade sagtest, und das war ja dann letzten Endes der Kern, den ich im Vorgespräch auch gesagt habe, wir müssen auch mal darüber sprechen, ob das die richtige Wahl für das Kapitänsamt ist.
Ja, beziehungsweise man muss ja ihn ja nicht gleich als Kapitän absetzen. So, es ist ja jetzt nicht so, dass da disziplinarisch oder einsatzmäßig irgendwie ein Fehlverhalten ist. Aber warum nicht auch mal den Kapitän für ein Spiel auf die Bank setzen und mit Pieper Stark und Veljkovic spielen? Auch Veljkovic sah ja nun wirklich alles andere als gut aus. Ja, aber ich fand, also Friedel hat wirklich auch im Spielaufbau waren da manchmal Sachen dabei. Klar, die haben, wie Kainz auch sagte und Leo ja auch sagte, die haben uns halt einfach ausgeguckt, ne? Die haben uns gelesen und im Mittelfeld waren die immer auch durch diesen Skiri, unfassbares Spiel hat der Typ gemacht, wirkte das, als würden die mit zwei Leuten mehr spielen. Ja, die Raumaufteilung, die haben genau unsere Laufwege unsere Passwege zugestellt. Und wir hatten einfach kein Rezept. Und was Friedel da manchmal an Querpässen gespielt hat. War eine Katastrophe. Ja. Okay, Toni Jung auch nicht seinen besten Tag gehabt. Ja, aber
alle
ja, und die Frage muss man wirklich mal stellen. Ich weiß, es ist.
Nee, aber ich wollte auf was anderes hinaus, weißt du? Ich wollte damit eigentlich sagen, Friedel ist ja von der Mannschaft gewählt. Ja, also die werden, die Entscheidung haben die getroffen. So, aber die Frage ist halt, und das ist dann der Unterschied, den ich als Fan feststelle, fernab von allem, wie wichtig der in der Kabine ist und so, ja. Aber es ist in meinen Augen wirklich, wirklich in der Vergangenheit auch bei Werder selten gewesen, dass der Captain wirklich in Regelmäßigkeit immer mal wieder Spiele drin hat, wo du sagst, Alter, was ist denn los?
Ja, das ist ja genau das, weil manchmal macht er ja auch richtig gute Spiele.
Ja, genau.
Ne? Fehlerfreie Spiele. Ja. Und klar, das fällt dann bei einem Verteidiger nicht so auf, sondern wird als selbstverständlich. Aber er hat halt immer wieder diese Ausreißer nach unten. Ne? Ich finde das auch. Und dieses Eigentor war dann wirklich, dachte ich so, nochmal so ein Hint, zu sagen, so, jetzt guckt auch mal auf den. Ja. Ne, vielleicht, ne, und da halt Ole ja bei diesem Leistungsprinzip bleibt und das so knallhart durchzieht, spätestens deswegen stellt sich vielleicht wirklich mal die Frage.
Ja, über das Leistungsprinzip ruft er zur Maxime aus, aber es gilt dann halt bei Grosso manchmal nicht und bei Friedel manchmal nicht. So, und da bin ich bei dir. Also dann.
Ja, gut, dann gilt's auch bei Dux manchmal nicht und so. Aber ich finde, diese krassen Ausschläge nach unten, diese Katastrophenpartien, hatte kein Dux und auch kein Grosso und auch kein Veljkovic. Diese schwankenden Dinger. Weiß ich nicht. Vielleicht ist da ein bisschen viel Druck oder auf ihm oder so, weil ich finde ihn eigentlich, ist er ja wirklich. Muss er ein gesetzter Spieler sein? Er kann so viel.
Ja, da bin ich total bei dir. Aber es ist halt eben dann trotzdem einfach nicht zu erklären, wie solche Spiele mit. Weißt du, und das Ding ist halt, wenn du als Kapitän auch in solchen Spielen dich nahtlos einreißt, in die Nichtleistung aller im Team, dann, ich weiß halt nicht, ich könnte mir vorstellen, dass du dann halt eben auch deine Unantastbarkeit ein Stück weit riskierst.
Ja,
auch im Standing in der Mannschaft, weißt du? Weil normalerweise, also das ist, so wünsche ich mir zumindest einen Captain von Werder, ist das einer, der auch in solchen Spielen demonstrativ voran, Toprak zum Beispiel. Das hätte gestern mit Toprak auf dem Platz als Captain einfach anders ausgesehen. Vielleicht. Der wäre über den Platz gelaufen und hätte da die Leute am Oberarm gepackt und gesagt, ey, Alter,
durchgeschüttelt.
Halt dich, mach dich mal gerade. Ja. Und das ist einfach, so einen hast du gestern nicht gehabt. Ja, und da hat, und das sagte Michael Weiser nach dem Spiel, Mitch Weiser auch nach dem Spiel in den Interviews. Das war wirklich durch die Bank weg einfach unterirdisch. Und da sagte er auch, da müssen sich auch die älteren Spieler, allen voran ich selbst, mal fragen, was da gerade passiert ist.
Ja.
Und er sagte, dann habe ich gerade bei Werder auf der Seite auch noch gelesen, das habe ich im Interview gar nicht gehört, er sagte, wir können versprechen, dass uns das nie wieder passiert. Und da kann ich momentan nach diesem Spiel einfach nur sagen, glaube ich dir erst, wenn ich sehe.
Ja.
Ey, Mann, wie bedient ich? Ich merke das gerade wieder, ne? Wie bedient ich schon wieder bin? Es ist wirklich, ey.
Ja, ich mach da mal einen kleinen Einschub, ne? Und zwar schönen Gruß an Annika Mackensen. Auf Twitter hatte sie nämlich gefragt und meinte, deine Meinung dazu würde mich interessieren. Und hat dann retweetet, steile These von Tobias Escher. Ich glaube, Laptop-Trainer, ne? Also Experte der schreibenden Zunft in erster Linie, der als steile These aufgestellt hatte, jetzt im Winter, Werder wird, also das 1:6 in München wird nicht die letzte Packung gewesen sein, bei der Spielweise, die Werder hat, dieser Offensivdrang, dieses steile Pressing, werden noch in der Rückrunde bis zum Sommer einige Packungen dazukommen, die dann auch hoch ausfallen. Und an alle, die immer noch Hashtag Tag der Realitätsverweigerung sind. Es ist gestern leider wirklich passiert. Wir haben gestern eine 1:7 Packung bekommen.
Ja, also ich...
Und da ist die Frage, ne? Entschuldige, weil das war dann nämlich die Frage, die sich da ja anschließt, wenn jetzt Vaisinho sagt, ich kann versprechen, das wird nicht mehr passieren. Was denkst du?
Also ich glaube, da wird nochmal auf eine ganz neue Art deutlich, was Ole gestern nach dem Spiel auch wieder meinte und was er halt eben auch im Verlaufe der Saison immer wieder gebetsmühlenartig wiederholt hat, nämlich wir werden nach wie vor nur in der Lage sein zu bestehen, wenn wir in jedem Spiel unser A-Game auf den Platz bringen und absolut gewillt sind, bis an die Belastungsgrenze zu gehen, und zwar in jedem Spiel. Ja.
Ja,
und das haben wir in der Hinrunde in dem ein oder anderen Spiel auch schon gehabt, dass wir gesagt haben, boah, standen wir aber ganz schön neben uns, bloß in den Spielen haben wir es geschafft, uns nochmal wieder aufzurappeln und nochmal wieder zurückzukommen, ja, und uns so ein bisschen gerade zu machen, ist uns gestern einfach nicht mehr gelungen. Und ich glaube, das ist der springende Punkt. Ja, wir haben einen Weg gefunden, wie wir mit guter Leistung in dieser Liga auch durchaus für Aufsehen sorgen können, weil dieses hohe Pressing uns gegen Mannschaften, die keinen Top-Tag haben, eben auch in die Lage versetzt, wirklich richtig starke Spiele abzuliefern. Ja. Aber, und das ist dann halt der springende Punkt, an den Tagen, wo wir gegen Mannschaften spielen, die eben auch einen sehr, sehr guten Tag erwischen, musst du einfach, wenn du merkst, dass das simple, hohe Pressen nicht funktioniert und dich nicht innerhalb von einer halben Stunde 2-3-0 in Führung bringt, dann musst du halt eben auch in den Modus wechseln können, das Messer zwischen die Zähne zu nehmen und Gras zu fressen. So. Und wenn sie das nicht bringen, das haben sie gestern absolut nicht gebracht, dann kriegst du richtig den Arsch versohlt. Ja. Und das finde ich einfach, das ärgert mich so maßlos, ja, dass dieser Spieltag gestern, diese Rückkehr oder dieser Start ins neue Bundesliga-Jahr 2023, ist doch normalerweise so ein Punkt, wo jede Mannschaft rausgeht und sagt so, ja komm ey, jetzt, ne, fortsetzen, wir haben bisher eine gute Hinserie gespielt, da knüpfen wir jetzt an, und dann so zu choken, wie die Amis sagen, ist, also erschreckt mich. Kann ich ja nicht anders sagen.
Wie siehst du's denn? Meine Damen und Herren, das war der Wurm-Podcast, Folge 123.
122.
122 mit der passenden Zusammenfassung von Rant-Opa.
Ja.
Mehr unter Hashtag Rant-Opa. Nein, aber ja, 100, genau so ist es. Ne? Und das ist ja im Prinzip auch das, was Escher vorhergesagt hat und was wir ja auch schon Ende der Hinrunde vor der Cutterpause ja auch schon meinten oder immer wieder die Frage gestellt haben, sind wir entschlüsselt? Mhm. Ne? Ist das Ole-System, wie lange ist es haltbar? Mhm. Ne? Wir hatten das sogar in unseren Saisonprognosen, ne, für die Hinrunde. Spielen wir bis Cutter noch dasselbe System?
Ja.
So, weil das ist jetzt halt die Frage. Und natürlich ist das jetzt so, deutet alles darauf hin, egal ob was Baumgart sagt, der es ein bisschen freundlicher gesagt hat als Leo, das ein bisschen runtergespielt hat, weil Ole auch neben ihm saß, ja. Aber auch was Leo gesagt hat, was Kainz gesagt hat nach dem Spiel, hops genommen. Die wussten genau, was wir machen und wir hatten kein Rezept. So, und Baumgart wurde danach gefragt, übrigens interessanterweise von Björn Knips, das meine ich an der Stimme erkannt zu haben, von der Deichstube, wurde gefragt, der hat ihn auf diese Leo-Aussage angesprochen. Mhm. Ne? Super interessant und meinte, war denn das so, so hops genommen? Wie habt ihr Werder denn entschlüsselt, ne? So in etwa. Und Baumgart war sichtlich bemüht, das in nette Worte zu verpacken und sagte halt, ja, das eine ist halt, wie man den Gegner gelesen hat, aber trotzdem ist das ein Spiel gewesen, das auch ganz anders laufen kann. Ne? Und dann kam dieser Monolog mit, wenn Duxch den Freistoß nicht zu Florian Kainz schubst, ja, oder ich glaube, Jung war da noch beteiligt, so, wenn er den aufs Tor schießt, dann fällt das 1-0 nicht so und wir hatten ein paar von diesen Szenen, bla bla bla, hatten wir ja eben gesagt. Ne? So, und die Frage stellt sich natürlich und das ist ja die Frage und deswegen finde ich das eine mutige Aussage von Vecinho.
Dass es nicht nochmal vorkommt, meinst du? Also.
Ja.
Ja, was ich halt gestern nochmal gedacht habe, wir hatten gestern kurz telefoniert, ne, da hatte ich einfach, weil mir langweilig war und ich Zeit hatte, was selten passiert, habe ich mir endlich mal dieses neue Sky-Format Matchplan angeguckt. Ne, das ist dieses Format, wo halt eben zwei Fußballexperten zusammen mit Jan Henkel, der das moderiert, sich sozusagen in die Rollen der jeweiligen Trainer eines Spiels versetzen.
Was bei uns früher Denk wie die anderen denken
hieß. Genau, bloß halt eben drei Level drunter, zumindest von meiner Seite. Aber dieses Mal waren es halt Patrick Helmes, der sozusagen die Köln-Rolle gespielt hat, und Mirko Slomka, der sich versucht hat, in Ole Werner hineinzuversetzen.
Being Ole Werner.
Ja, genau. Und da war halt eben unter anderem, hatten beide auch schon aufgezeigt, dass Werders System halt eben aufgrund dieser Fünferkette hinten so anfällig ist, besonders in den Räumen hinter den Außenverteidigern. Ja?
Exakt, also hinter Weiser.
Genau, ne? Ja, hinter Jung und hinter Weiser. Und dass diese Räume halt eben bespielt werden müssen. Jetzt hast du halt in der Konstellation mit Köln einfach den Worst Case gehabt für Werder. Ja, du hast einfach mit Weiser und Jung zwei Spieler gehabt, die genau wie der Rest der Mannschaft einfach einen rabenschwarzen Tag hatten. Ja. Und dann hast du zwei feilschnelle, technisch gute Außenspieler gehabt mit Kainz und Meiner, die halt einen Bombentag hatten.
Ja, richtig.
Und schon war Polen offen.
Exakt. Und dann hattest du noch in der Dreierkette hinten Friedel, der rabenschwarzen Tag hatte, wie wir schon festgestellt haben, und Stark, der auch nicht sicher wirkte. Und dazu kommt noch, und das war ja auch das, was wir letzte Folge angesprochen haben, bezüglich des Testspiels Köln-HSV, dass sie genau das trainiert haben, ne? Dieses Pressing. So, und dann halt dieses Hinterlaufen in genau diese Räume. Ja. Also, was unsere Schwäche ist, explizit, ist auch noch deren Stärke, ohne dass sie das jetzt besonders auf uns abstimmen. Das dann kam dann auch noch dazu, gerade im Mittelfeld, aber dass das genau ihre Angriffsprojektionsfläche ist in jedem Spiel, hat uns natürlich dann noch mehr ins Schwimmen gebracht. So, und dann kam nämlich dazu, dass selbst wenn wir dieses Pressing überspielt haben, ja, so, und zwar nicht so wie Pavlenka bei seinem geilen Ausflug, dass Tigges ein Tor von der Mittellinie macht, das sind ja auch Sachen, die darfst du keinem erzählen, echt. War auch im Mittelfeld kein Zugriff, ja, weil Grosso fast nur in eine Rückwärtsbewegung, ja, und von Grujew und Leo, die haben ja keinen Ball behauptet in der ersten Halbzeit. Keinen Ball
und
behauptet.
So viele Abspielfehler. Alter, ich meine, klar, auch mit gegen einen wirklich wie bescheuert pressenden Gegner, ne?
Aber und dann auch Duxch, der dann ja der dritte Mann ist, der dann da in der Mitte die Bälle hält und sie verteilt. Keinen Stich gesehen. Ja. So, ja, und da war im Prinzip unser Angriffsspiel zu Ende, ja, im da wo das letzte Drittel anfängt, da war es im Prinzip schon beendet. Ja. Die haben uns vorne angelaufen und zwar 90 Minuten lang, auch als es schon 7-1 stand. Ne? Und dann konnten wir, entweder haben wir den Ball verloren oder unsauber rausgespielt und ihn dann im Mittelfeld hat dann Köln den zweiten Ball, oder er wurde hoch rausgeschlagen und ist irgendwo hingeflippert und da stand auch immer ein Kölner. Ja. So, und das heißt, wir kamen ja gar nicht ins letzte Drittel rein. Und das ist schon wirklich bitter. Also das ist halt auch wirklich taktisch die Hosen runtergezogen. Das muss man halt auch wirklich mal sagen. Und da schließe ich mich ein bisschen der Kritik und der Sorge an, dass man vielleicht auch einen Plan B braucht.
Einfach erschreckend. Erschreckend.
Also auch wenn es dann mal scheiße aussieht, wenn ich das mal so.
Ja, neue Qualität für mich, wirklich einfach auch das Gefühl, also das erste Mal eigentlich in dieser Saison, vielleicht mit München noch mit Abstrichen, aber da war es irgendwie erwartbar, weil einfach Übermacht. Aber das erste Mal wirklich das Gefühl zu haben, da kommt auch kein Aufbäumen mehr. Das ist einfach nur sich ergeben. Ja, und das sind wirklich Kofeld-Vibes, also aus der Zeit Kofeld-Vibes.
Dass du also merkst, das Ding ist halt, ich hatte nach dem 1:5 und den starken, relativ starken letzten 10 Minuten in der ersten Halbzeit, 1:5 hatte ich so ein bisschen 5% Resthoffnung, ja, also nicht auf einen Auswärtssieg, aber zumindest, dass man sich
Gesichtswahren
stabil behauptet und da vielleicht mit 3:5 oder 4:6 runtergeht oder so. Ne? So. Hatte ich ganz kurz, aber wie gesagt, stand, glaube ich, auch in diesem Süddeutsche Artikel, den ich wirklich gut fand, wo es dann hieß, es ist noch nicht wirklich bestätigt und nichts ist überliefert, aber er ist sich doch ziemlich sicher, schrieb er, dass in der Halbzeit es von Baumgart keine Streicheleinheiten gab, sondern tendenziell, dass er eher rumgeschrien hat wegen der letzten 10 Minuten und gesagt hat, jetzt bringt es auch seriös zu Ende, weil Köln kam ja noch stärker raus. Ja. Und wir hatten dann Grosso ausgewechselt und Duxch ausgewechselt.
Ey, und wie das sechste Feld, ne? Oder das...
Ja, das sechste Feld dann mit Friedel, der die Seite aufmacht, indem er sich hinsetzt bei dieser wirklich.
Der Seitfallzieher von Skiri war das, ne? Wo eigentlich sich schon entschieden hat, an der Mittellinie an diesem Angriff nicht teilzunehmen. Und er dann sieht, wie Veljkovic und Weiser in die Mitte gehen und der gesamte zweite Pfosten offen ist.
Unfassbar.
Und er dann einfach den Sprint ansetzt und so, oh ja, wenn hier keiner ist, gehe ich hier hin. Und dann hat er alle aber Zeit, sich in die Luft zu legen.
Aber auch keiner mitgeht aus dem Mittelfeld. Nee. Ne? Also da ist weder Schmidt noch Grujew noch Steje. Ich glaube, war da schon Steje drauf? Weiß ich gar nicht. Oder Leo. Da geht von denen halt auch keiner mit. Ne? Das ist schon wirklich bitter. Ja, und die haben uns ausgeguckt, hops genommen. Das ist geilen Vorschlägen aus der Zivilgesellschaft.
Aber mal ganz ehrlich, ne?
Und auch Trömmelsche of Pain hätte ich gerne gehabt eigentlich. Trömmelsche of Pain. Aber hops genommen ist wirklich, trifft es.
Ja, aber das sind für mich auch zwei verschiedene Paar Schuhe. Weißt du, weil hops genommen ist halt so, gut, ne, die haben uns halt entschlüsselt und so. Aber das ändert ja nichts an der Tatsache, dass du einfach dann auch, wenn du merkst, du bist unterlegen, weil du ausgecoacht wirst, dann doch wenigstens Gras zu fressen und zu sagen, ey, und dann schmeiß ich mich jetzt hier dazwischen. Aber das kam halt auch nicht. Ja, da ist halt dann auch keine individuelle Gegenwehr. Ja, und das finde ich halt so bitter. Ja, ich meine, ja, das kann ja gut sein, dass du einfach, dass Baumgart einfach taktisch ihn komplett gelesen hat und das Team top eingestellt hat, ne? Aber das ändert für mich halt nichts an der Tatsache, dass du dann in den einzelnen 1-gegen-1 Situationen beispielsweise dann doch wenigstens in der Lage sein musst, da in irgendeiner Form zwischenzukommen oder gegenzuhalten. Ich meine, die Statistiken, Alter, Werder ist 8 Kilometer weniger gelaufen.
Ja. Und weißt du, was ich, wo ich mal sagen würde, was die Statistik auch belegt, was du gerade sagst, ist, ich glaube, keine gelbe Karte.
Ja.
Keine gelbe Karte.
Die Statistiken lesen sich sowieso total strange.
Ja, lies also mal vor. Habe ich noch nicht gesehen.
Von oben nach unten, Ballbesitz 52:48 für Köln.
Was auch schon eine vernichtende Bilanz ist, wenn man bedenkt, dass sie nach einer Viertelstunde schon 3-0 geführt haben und ja eigentlich dann das zurückliegende Team, also ich meine, wenn du den Ball nicht hast, kannst du kein Tor schießen. Was Tor. Ja, also das finde ich dann ganz schön bitter, dass die sogar noch mehr Ballbesitz hatten als ein Team, das ständig zurückliegt.
Ja, guck mal, und Köln, ich sehe das gerade, das fällt mir gerade so, Köln hat 7-mal aufs Tor geschossen. 7-mal drin.
Nicht dein Ernst. Nein, da war doch auch noch so ein Lattentreffer.
Naja, die haben, also sie haben insgesamt 15 Schüsse, also die das Zieltor.
Ah, okay, hatten, okay.
Ja. Aber 7 Tore, die auf das Tor gekommen sind und die sind alle reingegangen.
Ja, ja, gut.
Das ist
und man kann, kann man Pavlenka bis auf bei dem einen Ausflug da
nein,
das auch ist sonst nein. keine Vorwürfe machen. Ne? Und selbst da, klar, das ist ein bisschen unglücklich, aber der Pass von Weiser ist auch schon so eine Katastrophe.
Aber um jetzt mal nochmal eben die Statistiken abzuarbeiten, ganz, das geht ja, ganz bitte. Schnell. Passquote 83-82. Ja, Werder spielt sogar mehr Pässe. Ja,
ja gut, aber haben wir ja gerade festgestellt, dass sie gar nicht im letzten Drittel drin waren.
Ja, ja, genau.
Laufdistanz, das sind Pässe zwischen Veljkovic und Stark.
Ja, Laufdistanz sind irgendwie 7,6 Kilometer mehr für Köln, was halt auch bezeichnet ist.
So. Ja.
Zweikampfe sind mehr oder weniger ausgeglichen. Ecken 2-2. Foulspiele, Werder 14.
2-2 Ecken.
Ja.
Foulspiele?
Foulspiele 14-10. Werder mit 14 Fouls, Köln mit 10 Fouls.
Wie kann das sein, dass du liegst nach 36 Minuten 0-5 zurück, ja, und hast keine gelbe Karte, ja, am Ende des Spiels? Ja. Wenigstens, da muss man doch wenigstens aus Wut irgendjemanden
mal umnieten.
Ja, oder mal, ne, aber dann doch. Aber also, zumindest gucken in der zweiten Halbzeit, dann zieh doch mal lieber jemanden mal am Trikot, als, ja, dass da wieder einer alleine aufs Tor zuläuft. Ja. Entschuldigung.
Ja, und dann bringt er halt in der Halbzeit, springt er dann Schmidt und Dingchi. Und Dingchi halt auch einfach so unglücklich.
Lost.
Ja, so unglücklich.
Er hatte eine Chance relativ zu Anfang der zweiten Halbzeit. Da kommt der Ball in die Mitte und wenn er den direkt abdrückt, den kann er direkt aufs Tor schießen und stattdessen nimmt er ihn an und der springt so 7 Meter, genau, hoch, der Ball.
Ich sagen,
ja. Und ich sag mal, Rapinha, nee, wie hieß er? Richarlison, ja, macht dann Seitfallzieher bei der WM draus, aber Dingschi lässt sich dann halt wegblocken von.
Ja, aber unheimlich weiß viele technische Unzulänglichkeiten oder sagen wir mal Pech. Nennen wir es einfach, ja, mal in seinem Vorteil, nennen wir es Pech. Ja, aber, ja, das sieht dann halt einfach in der Summe auch, das ist dann okay. Ne, und Höchststrafe für Berg, muss man dann auch echt mal sagen. Ja,
ja,
also
das stimmt.
Das ist dann einfach auch der Wink mit dem Zaunpfahl an Berkey.
Ja.
Ja, und es ist jetzt in der Summe einfach, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt auf Mittwoch gucke, ja, und mir, ich habe gestern Konferenz geguckt, ja,
ja, ich,
und
auch
Union mit einer absoluten Willensleistung,
ja, ja, ey, die erste Halbzeit war doch katastrophal von Union,
ey, und wie die wiederkommen,
ja,
und wirklich nur über den Willen,
ja, ja,
und dann und halt eben auch Wolfsburg, auf die dann ja am Samstag nach Bremen kommen,
ja,
och,
die mal eben 6-0 gegen Freiburg gewinnen. Genau. Auch, ich habe auch die erste Halbzeit gesehen der Konferenz, wo Wolfsburg dann auch 3-0 führte.
Ja.
Und der Kommentator auch meinte, das ist mir ein absolutes Rätsel.
Ja.
Die haben, das ist ein Spiel komplett auf Augenhöhe.
Ja.
Wolfsburg schießt dreimal aufs Tor, geht dreimal rein.
Ja, ja, gut, ja, aber auch, da waren, Freiburg wurde geeggesteint auch.
Ja.
Waren zwei wirklich ganz, ganz fiese Situationen drin, wo er sich einfach abkochen lässt.
Ja, so. Aber zum Beispiel, als es 1-0 stand, glaube ich, hat Xeré, glaube ich, eine Riesenchance zum Ausgleich, wenn der reingeht.
Ja.
Ne? Also es ist wirklich, ja, absurd. Ja. Aber ich dachte noch, ich bin dann, während die zweite Halbzeit lief, mit Tristan zum Froggies gelatscht.
Mhm.
Und meinte noch zu ihm, da führte Hoffenheim noch 1-0.
Ja.
Und meinte noch zu ihm, ey, Union, die haben auch noch einen Elfer verschossen, ja, in der,
genau,
ersten Halbzeit und
durch
so.
Jordan, ja,
die,
genau,
wirken echt relativ hilflos und vielleicht kommen die am Mittwoch genau zur richtigen Zeit.
Mhm.
Ne? Also wenn wir heute einen Punkt holen, meinte ich.
Ja.
So, das war leider um 17.10 Uhr.
Ja, im Rückblick und, dann halt auch so geil, ne?
Also, im Rückblick, nee, dann wirklich noch lächerlicher. Okay. Aber ich muss echt sagen, also das war, und vor Wolfsburg, also da graut mir wirklich vor dieser englischen Woche.
Ja.
Wobei es vielleicht nicht so schlecht ist, weil Union war ja schon relativ hilflos. Das war ja wirklich Willen. Ob das vielleicht nicht gut ist, weil wir sind ja auf jeden Fall in der Bringschuld, ne, so, und werden uns den Arsch aufreißen. Und ich würde fast sagen, ich gebe Mitchell Weiser recht, bis Mittwoch wird sich diese Leistung nicht wiederholen. Also so einbrechen werden wir nicht nochmal gegen Union.
Ich hab Schiss.
Ich hab auch Schiss, aber ich hab noch viel mehr Schiss vor Wolfsburg.
Ah ja, also dann, ich würde sagen, ich begrabe jetzt den Rant-Opa.
Ja, okay, vielleicht sollten wir, ich habe mir ein paar Sachen notiert, die man positiv ableiten kann.
Ja, das, ich wollte gerade sagen, das würde ich jetzt ganz gerne mal probieren, aber ergebnisoffen. Keine Ahnung, ja, ob es mir gelingt.
Ja, ich habe nicht viel gefunden. Ja. Es ist auch eher so ein, ja, okay, Nebenkriegsschauplätze. Also positiv ist, unsere Prognose, dass viele Tore fallen, war richtig.
Ja, herzlichen Glückwunsch.
Ne? Ja. Auch unsere Aufstellung war richtig, herzlichen Glückwunsch. Ja. Dann habe ich als positiv notiert, Davy Selke hat mit dem Ausgang dieses Spiels nichts zu tun gehabt. Ja. Ne, was ja.
Ich habe auch noch was Positives.
Ja.
Es hat sich niemand verletzt.
Ja, es hat sich niemand verletzt.
Wie auch, wenn man nur rumsteht.
Richtig, ja. Deswegen auch keine gelbe Karte. Und vielleicht lag das doch am Tag der Jogginghose, dass da doch eher im Joggingtempo die Leute unterwegs waren. Und ich habe noch was Drittes, weil in meinem Fanclub gibt's ja so ein paar Verdrängungskünstler auch. Da gingen dann heute eher so Sachen rum, wie das gestern Abend ist nie passiert.
Und, ja, super.
Und Videos von der Show von Woltemade für Elversberg. Oh. Ne, mit der so, nächstes Jahr wird's besser, dann kommt Woltemessi zurück. Ja. Sowas. Ne? Ich auch, es ist ein bisschen Verdrängungskunst, aber es ist ja auch eine Kunst.
Ja, jetzt, genau. Einfach wann geht die Augen denn die, zumachen, die Ohren zu halten und rufen la 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 la.
Wann geht denn die Bundesliga endlich wieder
los? Ja, genau. Wann können wir uns endlich wieder auf Bundesliga-Fußball freuen? Ja. Also ich habe die berechtigte Hoffnung, weil wenn wir zurückgucken in die Hinrunde, wenn wir solche Nichtleistungen dabei gehabt haben, die haben wir auch drin gehabt mit etwas weniger schmerzhaften Ergebnissen, aber wir haben sie auch drin gehabt, dann ja, war es trotzdem dann immer so, dass man im Spiel direkt darauf, das war auch in der zweiten Liga so unter Ole, im Spiel direkt darauf immer sehen konnte, dass sie absolut gewillt sind, diese Leistung des Vorspiels vergessen zu machen.
Ja,
richtig. So, das war eigentlich immer so, dass die Leistung danach gut war. Ich kann mich noch erinnern, das Spiel Leipzig.
Ja, Leipzig, ich wollte es gerade sagen, richtig. Ja.
War eine sehr, sehr gute Leistung und das war direkt danach.
Richtig.
Nach der Klatsche gegen Bayern.
Also dem Gesetz der Serie folgend müsste Grosso sein zweites Saisontor schießen dann gegen...
Ja, schön wär's.
Gegen, genau. Union. Nein, aber das stimmt natürlich, ne? Deswegen, ja, ich glaube auch, dass da, dass die sich schon zerreißen werden, ne? Ja. Und das, also zieh sicherheitshalber doch die Barberjacke an im Stadion, das würde ich schon machen.
Nee, im Zweifelsfall nehme ich sie dem Typen neben mir weg.
Ja,
gib die her.
Ich konfessiere diese Jacke.
Ja. Darf ich mir die mal kurz ausleihen? Ja, also ich hoffe, dass das Team eine Reaktion zeigt. So, ja. Aber, und es ist das erste Mal in dieser Saison, dass ich Schiss davor habe, dass dieses Köln-Spiel was in den Köpfen der Spieler gemacht hat. Weil es das erste Mal eine wirkliche Klatsche ist gegen eine Mannschaft, wo du eigentlich sagst, Augenhöhe.
Ja, richtig. Und weil man wirklich und weil halt auch einfach die andere Mannschaft mental stärker war.
Ja.
Ne? Und auch ein bisschen, was mir halt Sorgen macht, sind diese Sätze von Leo, dass man sich gefragt hat, wir werden hier vorgeführt im Mittelfeld. Ja. Was sollen wir anders machen?
Ja.
Und keine Lösung da war. Und auch in der zweiten Halbzeit nicht mit den Wechseln. Ne? Also das wurde ja nicht besser, als Grosso und Dux draußen waren. Ne, das war ja nach vorne immer noch eine Katastrophe.
Aber ich würde ganz gerne mit dir mal zwei Sachen machen. Und zwar, wir machen ja sonst immer Rate die Aufstellung im Sinne von, wie wird Ole es wahrscheinlich machen?
Ja.
Lass uns dieses Mal, also wir können ja, das können wir ja machen, aber lass uns dieses Mal auch mal eine machen, wie würden wir es im Fußballmanager-Mode machen?
Ja.
Ja. Weil das würde mich auch mal interessieren, weil, also das war ja nun wirklich ein Spiel, wo man das erste Mal sagt, ey, das kann so nicht bleiben. Ja, oder so nach dem Motto, die müssen eigentlich alle bestraft werden.
Meinst du, war das denn eher ein personelles Problem, denkst du? Oder ein taktisches? Ist es eine Systemfrage? Weil zum Beispiel Union spiegelt unser System ja komplett. Ne? Das ist ja wirklich 1:1. Mhm. Also deren Grosso heißt Khedira. Rani Khedira, der auch nichts anderes macht als Grosso, deren Achter sind Haraguchi und Haberer. Mhm. Ey, das ist wirklich, tut mir leid, das ist Zweitligamaterial von den Namen. Haraguchi, Hannover 96 und Haberer mal bei Freiburg aussortiert, das gibt's doch nicht. Links spielt Gieselmann. Der war bei Düsseldorf vorher. Rani Khedira, wie gesagt, der Grosso. Und klar, die haben zwei gute Stürmer, wie wir auch. Ja. Und auch hinten in der Abwehr spielen Jeckel, Knoche und Dürki. Das kann doch nicht wahr sein.
Aber es ist halt.
Aber die spiegeln uns so. Ne? Also, entschuldige, ich habe mich schon wieder in eine Zone geredet, wo ich nicht mehr weiß, wo ich herkomme und wie ich hier rauskomme. Es ging ja um die Frage: Siehst du Bedarf bei personellen Änderungen, bei neuer Taktik, bei Systemumstellung?
Naja, also letzten Endes ist ja der Hintergedanke des Ganzen, mal bewusst davon wegzugehen, wie Ole es in der Vergangenheit immer gemacht hat. Nämlich zu sagen, ich habe eine klare Idee davon, wie meine erste Elf aussieht und ne, da will ich und kann ich nur punktuell etwas verbessern. Ne? Also er hat wahrscheinlich so zwei, drei Positionen ausgemacht, wo er klar nach dem Leistungsprinzip geht, aber er hat auf der anderen Seite eben auch einfach seine Achse, an der er festhält, auch wenn mal die Leistung nicht so richtig stimmt. Und die Frage wäre halt einfach zu überlegen, wie würde ein Trainer aufstellen, der klarer nach dem Leistungsprinzip geht? Ja, und da ist dann halt wirklich die Frage, ob so Leute wie Friedel, wie du es gerade ja schon gesagt hast, mal auf die Bank sollte. Ja? Oder ein Spieler wie Jung, zumindest situativ ausgerichtet am Gegner, auch mal seinen Platz freimachen könnte für Buchanan zum Beispiel.
Ja.
Ja. Das wäre halt eine Idee, wie würden wir es mal einfach interessanterweise sehen wollen.
Ja, aber trotzdem ist das noch nicht so richtig die ganze Antwort auf meine Frage.
Die wie nochmal lautete?
Jetzt bist du auch in der Zone gefangen.
Ja, das ist meine Komfortzone.
In dem Maisfeld. Ja. Ob du auch das System umstellen würdest oder ob es nur darum geht, die Aufstellung leicht zu verändern oder
Seit Kohfeldt habe ich panische Angst davor, ein funktionierendes System umzustellen.
Ja, und wenn du bedenkst, dass wir halt bis auf Stark / Pieper ja immer noch mit der Zweitligamannschaft spielen, die Ole auf Platz 10 übernommen hat letztes Jahr, ist ja das System ein ganz, ganz großer Faktor, ein viel entscheidenderer Faktor als jetzt die Skills eines einzelnen Spielers, ne, wo du, was weiß ich, bei einem Spielsystem wie Dortmund das macht, wo du dann halt mal Malen rausnehmen kannst und Adeyemi dahin stellst, ja, ändert das die Statik nicht so richtig so. Aber bei uns ist das ja unglaublich wichtig, wenn du siehst, dass wir ja personell halt wirklich mit Zweitligamaterial da unterwegs sind, ne?
Ja, mein Hintergedanke der Idee ist eigentlich viel mehr zu sagen, wenn ich mir die Leistung auch von Leo zum Beispiel gestern angucke, ja?
Ja.
Das wäre kein großer Unterschied, ob Staye oder Leo spielt.
Ja.
Und vielleicht bringt Staye als jemand, der mit den Hufen scharrt, dann im nächsten Spiel, wenn er mal ran darf für Leo, eine andere Leistung. Das wäre so der Hintergedanke, weißt du?
Ja, okay.
Weil das würde dann auch mal bei Führungsspielern, die jetzt hier sich nach dem Spiel hinstellen und sagen, da müssen wir als Führungsspieler uns auch mal hinterfragen, vor allem die älteren Spieler, ja, würde dann an die auch mal das Signal setzen, Narrenfreiheit habt ihr nicht. Und in der zweiten Reihe warten Spieler darauf, nur ihre Chance zu bekommen, ja. Und wann gibst du diesen Spielern eine Chance, wenn nicht nach so einer Leistung?
Ja, das stimmt. Aber es ist jetzt halt auch nicht so, dass sich da jetzt Leute aus der zweiten Reihe unbedingt aufgedrängt haben. Ja? Das war bei Stark so, der jetzt für Pieper gespielt hat. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass es da einen Wechsel gibt. Ja? Aber es ist ja jetzt auch nicht so, dass sich Buchanan so wahnsinnig aufgedrängt hat. Ja? Oder dass jetzt zum Beispiel die Theorie, dass die älteren Spieler geschont dass die weniger von dieser Rotation betroffen sind, wenn sie mal schlechter spielen, würde ich so auch nicht zustimmen, wenn du siehst, dass sich ein junger Spieler wie Grujew auf der 8 reingespielt hat und Staye draußen ist. Ja, also, gut, okay. Aber also es geht ja einfach nicht, es geht ja jetzt einfach um die Frage, und da spiele ich natürlich gerne mit, dass du statt Rate die Aufstellung machen willst, mache die Aufstellung.
Mhm. Ja, wir können ja beides machen. Rate, die Aufstellung ist schnell wieder durch. Also.
Ja, weiß ich nicht.
Ja, okay.
Ja, okay.
Also, dann machen wir mal Mach die Aufstellung. Ja?
Nochmal bitte was?
Dann machen wir jetzt mal Mach die Aufstellung und ich rate die Aufstellung als erstes.
Dann fangen wir an.
Okay. Also, ich würde deinen Vorschlag aufnehmen und sagen, Marco Friedl als Captain kriegt mal eine Denkpause.
Okay. Ja?
Und dann würde ich mit Milosch, oder warte mal kurz. Das ist jetzt eine gute Frage. Bislang ist es ja so,
Friedl. Hast natürlich die Linksfußproblematik.
Genau. Da denke ich jetzt gerade drauf rum. Ne? Aber ich würde auf jeden Fall mal machen, Pieper stark, Milosch. Milosch dann wahrscheinlich in der Mitte.
Ja.
Stark rechts, Pieper links in der Innenverteidigung, glaube ich.
Ja.
Dann würde ich, glaube ich, trotzdem Jung lassen und Weiser lassen. Und im Mittelfeld würde ich, glaube ich, mal versuchen mit Gruev, Leo, Stale.
Gruev auf der 6 oder Stale auf der
6? Gruev auf der 6.
Okay.
Und dann aber ihm, und dann halt aber Stale so als Bodyguard.
Der sich um ihn kümmert.
Ja, genau, so ein bisschen. Ne? Ja, genau. Und und die Frage wäre halt, ob ich mal Füllkrug Schmidt probieren würde. Weil ich finde.
Schmidt? Im Sturm für Dux.
Ja, gut, also in so einer verkappten Rolle, ne? Also als Stürmer, der ein bisschen mehr mitspielt und ein bisschen mehr aus der Tiefe kommt. So.
Okay. Naja, oder vielleicht sogar Leo dann einen weiter vorne.
Ja, oder so.
Auf der Dux-Position. Ja,
oder dass er halt auch mal die mal auch tauschen lassen im Laufe des Spiels. So, ne? Mm. Aber das fänd ich mal ganz interessant. Das wäre zumindest jetzt nicht komplett weit weg, auch wenn Ole das so nie machen würde. Aber das wäre vielleicht mal eine Konstellation, wo ich zumindest glaube, dass man im letzten Drittel mit mehr fußballerischer Finesse vielleicht noch was bewegen kann. Also etwas ausrechenbarer zu sein.
Ja.
Mit jemandem, mit so einem Chaos-Genie wie Schmidt. Also Chaos-Genie im guten Sinne.
Wobei natürlich bisher alles, was nach vorne kreativ war, oder bisher Dux dafür zuständig ist, ne? Und er halt auch mit Weiser der beste Vorbereiter ist und so, darf man ja auch nicht unterschlagen, ne?
Ja, gut, darf man unterschlagen, aber wäre, also auch da als das Signal an jemanden wie Dux, der wirklich für mich gestern auch einfach, also von den Schlechten noch einer der Schlechtere war.
Ja, es war unterirdisch. Und er hat dann halt auch, ne, und genauso hat man das dann ja auch bei Weiser irgendwann gesehen, du siehst den dann irgendwann an, dass sie keinen Bock mehr haben.
Ja, genau.
Und das macht mich dann auch nochmal so rasend.
Ja,
genau. Ja.
Aber wie du es machen würdest.
Aber bei dir wären dann draußen Friedl.
Ja.
Groß
genau.
Und Dux.
Genau.
Und dafür wären drin
Schmidt,
Pieper
und
Stale.
Genau.
Okay. Und so würdest du aufstellen gegen Union.
Ja.
Jetzt in der Situation.
Ja. Wird damit gnadenlos auf die Schnauze fallen wahrscheinlich, aber ich würde das einfach ganz gerne mal sehen, auch so als Signal an die Mannschaft nach dem Motto, bis zu einem gewissen Punkt halte ich an einem Gerüst fest. Aber
wenn's tut dann man halt das, wenn du mit Friedl, Groß und Dux da eine komplette Achse jetzt innerhalb von 3 Tagen würdest du die ersetzen? Nee. Wir spielen ja schon Mittwochabend.
Ja, darauf will ich nicht hinaus, sondern ich wollte sagen, mit bis zu einem gewissen Punkt halte ich an einem Gerüst fest, ist ein Satz, den ich sagen würde mit Blick auf den bisherigen Verlauf der Saison, aber jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, wo ich sage, wenn dieses Gerüst so eine Leistung abliefert wie in Köln, dann bin ich auch mal dazu bereit, an diesem Gerüst rumzubauen. Und deswegen probiere ich es jetzt mit Leuten wie Stale, Schmidt und...
Sind wir denn an so einem Punkt angekommen? Das finde ich die große Frage. Also würden wir diesen Satz sagen, wenn wir jetzt genauso scheiße gespielt hätten, aber nur 3-1 verloren hätten?
Wahrscheinlich nicht. Also das ist natürlich bei mir auch total getrieben von, ey Alter, wollt ihr mich ja nicht verarschen?
Ja, aber das, und zu Recht die Frage,
aber zu Recht. Da bin ich dann auch der Couch-Trainer und der Oberrang-Pöbler. So,
der ja. Rent-Opa.
Der Rent-Opa, genau.
So. In der Barberjacke.
Und ich sag ja bloß, wie ich es gerne mal sehen würde und gesetzt den Fall, dass es irgendwann mal so kommen sollte, dann bin ich dann auch derjenige, der, wenn wir dann 4-0 zu Hause gegen Union verlieren, auch sagt, ja gut, dann bin ich halt jetzt ab sofort nur noch zuguckender Fan. Ich habe keine Ahnung. Habe ich auch so nicht, aber gut. Ja. Ich würde es halt einfach gerne mal sehen.
Das macht ja nichts, wenn es Trömmelsche geht.
Ja.
Weißt du, was ich machen würde?
Erzähl.
Ich würde denen sagen, die gleiche Elf spielt von Anfang an. Ihr habt die Chance, alles wieder gut zu machen. Und wer annähernd so scheiße spielt wie in Köln, den wechsle ich zur Halbzeit aus.
In der 30. Nach, ja. Wenn es 0-4 steht.
Ohne Witz, genauso würde ich es machen. Ich würde jetzt nicht panisch eine Achse rausnehmen oder Leute auf anderen Positionen ausprobieren. Und auch Friedel, wo man die Frage stellen muss, braucht er eine Pause? Ja, aber jetzt in dieser englischen Woche würde ich den Druck so erhöhen auf die, die diese ersten 35 Minuten gespielt haben. 0-5. Ja. Und würde denen sagen, so, das ist eure Chance.
Du weißt, was dir medial passiert, wenn du das verlierst, ne? Du weißt, was dir als Trainer medial passiert, wenn du auch das 0-4 verlierst oder so.
Na klar, aber du weißt auch, was dir passiert, wenn du plötzlich 3 Schlüsselpositionen und den Captain draußen lässt, dann wird ja auch ein Strick draus gedreht. Ne? Aber trotzdem, ich würde zumindest, weil die haben was gut zu machen und Grujew auf der 6 hat mich gegen Köln nicht überzeugt. Staye, weiß ich nicht. Ja. Und auch Duxch, ich würde... Nee, man würde, glaube ich, auch 2-3 Spieler symbolisch bestrafen, obwohl alle das eigentlich verdient hätten. Es hat gar keiner gut gespielt. Also wirklich keiner. Keiner war ja zumindest 4. Oder? Fällt dir jemand ein? Nee. Ne? Selbst Lücke hat bis auf sein Tor, hat gegen Hübers, oder wie der heißt, auch so ein Zweitliga-Verteidiger von Hannover, der hat ja auch keinen Stich gesehen.
Keinen Stich gesehen, genau.
So. Also, das wäre meine hilflose Lösung. Und wenn du dann, und dann kannst du, englische Woche, dann kannst du halt immer noch reagieren und dann halt auch mit Bank bestrafen, wenn es gegen Wolfsburg geht. Aber ich meine, guck mal, wir sind ja in Köln auch 8 Kilometer weniger gelaufen. Insofern müssten die ja noch ein bisschen Kondition haben.
Ja? Also, aber dann haben wir ja damit eigentlich automatisch Rate die Aufstellung auch schon abgefrühstückt.
Ja, wir haben Mache die Aufstellung gemacht. Ja, nee, wir haben Mache die Aufstellung. Ja. Das wäre meine Idee. Ich glaube aber nicht, wenn ich Aufstellung raten müsste, glaube ich nicht, dass Ole gar nichts tut.
Ach echt?
Ja.
Du glaubst, er reagiert?
Ja.
Aber dann erzähl mal wie.
Ich glaube, dass Pieper kommt.
Für?
Wieder für Stark.
Mhm.
Und ich könnte mir auch vorstellen, dass er eine Mittelfeldposition neu besetzt. Bin mir aber nicht ganz sicher, welche. Ob es Groß oder Grujew trifft, die rausgehen. Da bin ich mir nicht so sicher.
Und wer soll dafür kommen?
Staye.
Staye in die Startelf? Das glaube ich nicht.
Ja, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, ich glaube, wenn Staye kommt, spielt auch Groß.
Ja, das glaube ich auch.
Ich könnte mir vorstellen, dass das noch ein Wechsel ist, dass er spielt mit Groß, Staye und Leo.
Ich glaube, dass er Groß drin lassen wird, einfach mit Blick auch auf das Mittelfeld von Union.
Ja, genau. Und du brauchst halt diese Stabilität. Genau. Ne? Ja, das ist halt das Ding. Und auch wenn Routine, du siehst, wie die spielen, und das ist 1-1, ne? Die spielen wirklich auch so ein, ja, das klassisches 3-5-2. Mit dem Sechser und den beiden Achtern, den Außenspielern, Trimmel, der im Prinzip, auch das ist vergleichbar, diese extrem offensive Rolle spielt rechts, wie bei uns Weiser.
Oh, Alter, Ich habe Schiss vor Mittwoch, total. Also, rate die Aufstellung, gehe ich mit. Ich glaube allerdings, Pieper wird die einzige Veränderung sein.
Kann auch sein, ja, okay. Ich gehe auf zwei Veränderungen. Ich glaube, er gibt auch Staye eine Chance.
Okay. Ja, komm, dann sag mal, was du glaubst, wie es ausgeht.
1-1.
Okay, ich sag 1-4.
Nee, wir spielen doch zu Hause.
Ja. Ich glaube wirklich, dass Köln was, dass da was kaputt gegangen ist.
Wenn eine Trömmelschi geht.
Ja. Und nach dem 1:4, nach dem 1:4 wird Niklas Füllkrug seinen Wechsel bekannt geben.
Hör mal auf, ey, was ist denn mit dir los?
Rent-Opa, er ist wieder da.
Das ist doch Büttenrede-Karneval, mein Freund.
Ja.
Büttenrede.
Ja, also ich hab wirklich Schiss. Ich gehe mit Jensen ins Stadion. Ich hoffe so sehr, dass sie die Reaktion zeigen, wie sie es dieses Jahr schon mal gemacht haben. Ich meine auch zum Beispiel, dass wir nach dem relativ enttäuschenden 0:2 gegen Mainz, war das glaube ich, direkt im Anschluss dann auch wieder eine gute Leistung gezeigt haben. Deswegen
Haben wir jedes Mal eine gute Leistung gezeigt. Und eigentlich, aber wir hatten ja auch schon diese englische Woche mit dem Pokal aus noch, wenn du dich erinnerst. Ja. Das war ja auch so. Und da sind wir dann ja auch nochmal mental zurückgekommen. Die Frage ist halt wirklich, ich glaube nicht, dass es die Einstellung der Mannschaft und die Bereitschaft zu kämpfen, dass es an der mangeln wird jetzt, ne? So, sondern es geht um die Frage, glaube ich, wie auch taktisch, wie auch Ole reagiert, ja, und ob es wieder so in Anführungszeichen einfach wird, uns hops zu nehmen, ja, nämlich uns zu entschlüsseln und genau das Richtige zu tun. Ne? Jetzt hat Köln mit einer klassischen Viererkette und einer Doppelsechs gespielt, ne, und dann zwei und davor eine Dreier. Ja. Reihe im offensiven Mittelfeld. Union spielt wirklich, aber ich sage jetzt glaube ich schon zum dritten Mal, spiegelt unser System. Ja. Wo ganz viel Mann gegen Mann im Mittelfeld und so es drauf ankommen wird. Ja. Und die sind halt gut bei Standards. Also ja,
saugefährlich. Beste, torgefährlichste Mannschaft der Liga.
Richtig. Und die sind sauschnell vorne mit Becker und Jordan. Ja. So. Und Trimmel über rechts. Das heißt, und die sind sich auch nicht zu schade, den Ball nach vorne zu knolzen. Ja. Ja, und dann gehen die, ist einer durch und der eine, ne, Becker hinterläuft irgendwie und dann sind die bei uns vom Tor. Das heißt, wieder dieses extreme Pressing zu spielen, halt mega riskant.
Ja, summa summarum kann ich eigentlich nur sagen, ich werde Mittwoch vor dem Spiel mir die Zeit nehmen und ein paar Kerzen anzünden für Werder.
Mm. Oh Gott, so
weit schon. Denn ich habe wirklich Schiss.
Das heißt, bei den 7 Phasen der Trauer mit Verdrängung bist du durch?
Gibt es bei der Trauer 7 Phasen? Ich Trauer überspringe ich. Ich bin die sieben Phasen des Rants
und des Schmerzes.
Durchschreite dann gleich die 9 Pforten zu den 7 Toren der Hölle.
Ja, sehr gut, sehr gut. Vielleicht, ich leite dir das Wollte-Messi-Video mal weiter. Vielleicht hilft das bei der Verdrängung.
Ja. Ja, komm. Jetzt,
okay, Rant-Opa.
Ziemlich genau eine Stunde ein bisschen drüber. Deswegen würde ich sagen, jetzt hier einen Strich ziehen, gucken, wie wir uns gegen Union schlagen. Und danach entscheiden wir, ob wir offiziell zurücktreten oder nicht.
Du meinst, weil irgendjemand Verantwortung übernehmen muss?
Ja, im Notfall mache ich das und sattle um auf Leistungsstricken.
Ja, dabei, ich fand jetzt dein Silvester-Video vom Brandenburger Tor, fand ich jetzt nicht so schlecht eigentlich.
Genau so.
Das war jetzt gar nicht so peinlich, wie jetzt alle gesagt haben.
Ja, man hat mich halt nicht verstanden.
Nee.
War halt so laut drumherum.
Das Absurde ist ja, dass wir immer noch 9. sind.
Ja, wobei ich auch gesehen habe, ne, ey, wir haben jetzt die letzten 3 Spiele, haben wir alle verloren und haben 15 Tore kassiert. Wir sind jetzt 9.
Ja gut, wir hatten natürlich, okay, wir hatten auch Bayern und Leipzig dabei, ne? Darf man auch nicht vergessen. Aber
das waren nicht die uns 15 eingeschenkt haben. Also die Bayern aber Leipzig nicht. Und dann kam halt noch Köln. So,
nur
also,
wie gesagt, das Schlimme ist, dass die Abstände halt wirklich geschmolzen sind. Ne?
Ja, wir haben aber immer noch weniger Punkte auf den 6. als Vorsprung auf den 16. Habe ich gestern gesehen.
Ja,
sind 5
okay.
Punkte Rückstand, glaube ich, auf den 6. und 6 Punkte auf den 16.
Ja, es ist sehr sportlich, wie du
versuchst,
wie du den Nacken verdrehen kannst, um noch nach oben zu schielen. Ja. Aber ganz ehrlich, es sind jetzt noch 2 Niederlagen und du bist auf dem Relegationsplatz.
Ja.
Ne?
Vorausgesetzt, alles hinter dir gewinnt.
Ja, und
was nicht geht, aber gut.
Und da stehen jetzt wirklich die, mit denen wir nichts zu tun haben. Das ist echt, das sind wirklich so die Kellerkinder. Bochum, Augsburg, Stuttgart, Hertha, Schalke haben sich da jetzt einsortiert. Und das ist schmutzig, du.
Die kommen kämpf, auch noch irgendwann.
Kämpf nicht mit den Schmuddelkindern um den Klassenerhalt.
Nein. La, la, la. Komm, la, la, la. Wir drücken die Daumen. Mittwoch. Mhm. Im Weserstadion, erstes Heimspiel des neuen Jahres. Wir hoffen, dass Werder da ein ganz anderes Gesicht zeigt als gestern in Köln. Versucht den Wochenstart trotzdem irgendwie halbwegs vernünftig über die Bühne zu bekommen und emotional einigermaßen stabil. Ich weiß, mir wird es schwerfallen.
Die Phasen der Trauer.
Genau, alles andere besprechen wir dann nach Werder gegen Union in den 2 Tagen, die wir dann bis zum Wolfsburg-Spiel haben. Mein Lieber, so komm auch du gut in die Woche.
Jawohl.
Und
kommt gut in die englische Woche, ne? Ja.
Auf dass es keine Horrorwoche wird. In diesem Sinne, ihr Lieben, macht's gut.
Wir machen eine Folge nach Union?
Ja, machen wir auf jeden Fall. Mal gucken, wie wir es und wann wir es hinkriegen. Aber ich finde, wenigstens eine kurze sollten wir danach kurz einschieben.
Geilo. Bis dann.
Bis dann.